Die Armutskonferenz. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts der Armutskonferenz. Von 28. bis 29. April 2026 hat die 15. Armutskonferenz in St. Virgil stattgefunden, zum Thema selber Schuld, Armut und die Leistungslüge. Zu Beginn hören wir als Einstieg das Theater der Verrückten. Im Anschluss daran gibt es die Keynote von Nina Verheyen zum Thema Der Leistungsglaube zwischen Ungleichheit und Emanzipation, eine historische Spurensuche. Im Anschluss daran gibt es dann auch Wortmeldungen aus dem Publikum zum Vortrag und Antworten der Vortragenden.
Ich wurde wegen Armut in ein Heim abgeschoben. Ich wurde missbraucht. Ich bin in kriminellen Kreisen abgerutscht. Ich bin bipolar. Ich wurde von Anfang an ausgestoßen.
Ich konnte unter dem Druck der Mullahs nicht leben.
Selber schuld.
Ich musste aus meiner Heimat flüchten.
Selber schuld.
Ich habe als Kind fliehen müssen.
Selber schuld.
Ich bin nicht in der EU geboren.
Selber schuld.
Mich drückt der Rassismus nieder.
Selber schuld.
Ich bin in eine arme Familie geboren.
Selber schuld.
Ich bin seit der Kindheit krank.
Selber schuld.
Ich war Alleinerzieherin.
Selber schuld.
Ich wurde missbraucht.
Selber schuld.
Ich bin psychisch krank.
Selber schuld.
Ich bin kein Österreicher.
Selber schuld.
Ich spreche Deutsch mit ausländischem Akzent. Ich habe keinen Schlafplatz.
Selber schuld.
Finde nur prekäre Jobs.
Selber schuld.
Es ist eine Schande, Ausländer zu sein.
Selber schuld.
Ich bin an Krebs erkrankt.
Selber schuld.
Ich habe Lücken in meinem Lebenslauf.
Selber schuld.
Mittlerweile bin ich eine Frau 50 plus.
Selber schuld.
Ich arbeite nur Teilzeit. Ich bin eine Working Poor.
Selber schuld.
Ich konnte nicht studieren.
Selber schuld.
Ich kann mir keine gesunde Ernährung leisten.
Selber schuld.
Ich habe Kinder bekommen.
Selber schuld.
Ich kann mir keine Weiterbildung finanzieren.
Selber schuld.
Ich kann mir keine Helfehilfe leisten.
Ich hatte einen Arbeitsunfall.
Selber schuld.
Ich habe nur Mindestpension.
Selber schuld.
Die Medikamente sind kostspielig geworden.
Selber schuld.
Meine Therapie ist sehr teuer.
Selber schuld.
Die Öffis sind um 30% gestiegen.
Selber schuld.
Ich bin eine Mutter von 4 und eine Frau.
Schuld.
Meine Eltern waren Flüchtlinge.
Selber schuld.
Ich bin Jüdin.
Selber schuld.
Ich bin alleinerziehend.
Selber schuld.
Ich wurde schon schuldig geboren.
Selber schuld.
Ich bin eine Frau.
Selber schuld.
Ich bin in Armut aufgewachsen.
Selber schuld.
Ich habe Wohnungslosigkeit erlebt. Ich habe mit 30er Burnout erlitten.
Selber schuld.
Und ich habe Missbrauch erlebt.
Selber schuld. Warum sind wir selber schuld?
Selber schuld.
Thank you.
Nina Verheyen ist Historikerin an der Universität zu Köln und arbeitet zu so spannenden Themen wie der historischen Emotionsforschung, der Geschichte von Demokratie und Diskussionslust, zu Leistungskonstruktionen und Leistungserfahrungen. Und wir werden jetzt einen Beitrag hören von ihr zum Leistungsglauben zwischen Ungleichheit und Emanzipation, eine historische Spurensuche. Also wo kommt das alles her mit der Leistung? Wir sind schon sehr gespannt und danke, dass du da bist.
Dass ihr das, ja, okay, das Mikrofon funktioniert. Ja, also schönen guten Tag von meiner Seite. Nina Verheyen ist mein Name. Lauter? So? Bin ich so besser zu hören? Okay, also hallo nochmal von meiner Seite, Nina Verheyen. Zunächst einmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass das Organisationsteam meine letzte Studie gelesen hat und mich dann eingeladen hat. Sehr, sehr freundlich. Ich fühle mich sehr geehrt und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie jetzt hier sind und mit mir zusammen gewissermaßen thematisch in das Thema einsteigen. Wir werden ja hier sprechen über den Zusammenhang von Armut und Leistung, genauer den Nicht-Zusammenhang, so nehme ich es jedenfalls an. Gucken, ob das klappt mit der Slide, ja. Denn wer mehr leistet, der verdient auch mehr, so ist manchmal zu hören. Und wer wenig verdient, der leistet eben offenbar auch wenig. In dieser Perspektive scheinen Verdienstunterschiede, also mit Leistungsunterschieden zu korrespondieren. Und das ist der Grund, warum Verdienstunterschiede in dieser Logik dann als gerecht wahrgenommen werden. Und das ist auch mit Leistungsgerechtigkeit dann gemeint. Aber schon ganz lange ist an sich bekannt und das Bewusstsein steigt in manchen Kreisen allerdings nimmt es ab, tatsächlich seit etwa den 1990er Jahren, das kann man ganz gut beobachten, dass die Sache viel komplexer ist. Wir beobachten Spitzeneinkommen, insbesondere in der Wirtschaft, die nicht durch eine entsprechende Spitzenleistung gedeckt werden. Wir beobachten die enorme Bedeutung und in vielen westlichen Industrieländern wachsende Bedeutung, die Erbschaft für Wohlstand spielt. So sehr, dass es in vielen westlichen Ländern inzwischen nicht mehr möglich ist, durch eigenes Einkommen gewissermaßen eine gehobene soziale Position einzunehmen. Etwas, das auch neu ist, das war schon mal anders. Und wir sehen, dass Menschen mit niedrigen und ganz ohne Einkommen, Menschen in Armut, sehr viel leisten. Unendlich viel. Es wird nur nicht bezahlt. Und es wird eben auch nicht als Leistung wahrgenommen. Wenn aber einerseits Menschen über viel Geld verfügen, die wenig leisten, wenn andererseits Menschen sehr viel leisten, ohne dafür Geld zu erhalten, dann ist die Rede vom Zusammenhang von Geld und Leistung mindestens ein Irrtum. Und manche sagen, dahinter steht eine Strategie, das ist eine gezielte Lüge. Diese Leistungslüge der Gegenwart wird Gegenstand der Konferenz sein, so nehme ich es jedenfalls an. Ich allerdings bin als Historikerin eingeladen worden und als Wissenschaftlerin, also nicht als politische Aktivistin. Und ich gehe daher jetzt in meinem Vortrag gewissermaßen einen Schritt zurück im doppelten Sinne. Ich gehe zeitlich zurück, indem ich über das frühe 20. Jahrhundert spreche. Eine Zeit, in der sich zentrale Strukturen heutiger Leistungsgesellschaften herausgebildet haben, die sich allerdings, das muss ich gleich hinzufügen, ab den 1990er Jahren wieder abgebaut haben. Und über diese ganz jüngste Zeit werde ich nicht sprechen. An sich sollte ja nach mir ein Soziologe das Wort übernehmen und auf den hatte ich da eigentlich gesetzt. Ich bleibe jetzt in der Vergangenheit. Es wird vor allen Dingen gehen um die Dekaden um 1900, also um die Zeit vor über 100 Jahren. Und ich liefere Ihnen eine historische Spurensuche, auch eine historische Horizonterweiterung. Denn wenn ich sage zurücktreten, dann meine ich nicht nur in der Zeit zurücktreten, ich meine damit auch eine Denkbewegung. Ich möchte Sie gewissermaßen einladen, ausgehend von einem konkreten historischen Beispiel, die Deutungsmuster der Gegenwart zu reflektieren und auch sie ein wenig zu verflüssigen. Von der Vergangenheit können wir keine Patentrezepte übernehmen, aber manchmal können wir mit ihrer Hilfe immerhin lernen, die Dinge etwas anders zu sehen. Das, was heute selbstverständlich scheint, war früher erst im Werden und manchmal war es auch noch nicht entstanden und schien ganz fremd. Der Vortrag ist zwischen Einleitung und Zusammenfassung in zwei Abschnitte gegliedert. Ich werde zunächst die Szene erläutern, die Sie jetzt die ganze Zeit schon auf der Slide sehen, fotografiert in London 1908. Und nach diesem Close-up an einen bestimmten historischen Moment geht es dann um die Horizonterweiterung. Darum, ausgehend von dieser Szene, ein paar übergreifende Pointen, Einsichten zu entwickeln über die Geschichte von Leistung. Eine höchst erstaunliche Geschichte, die auch ganz anders hätte verlaufen können. Close-up. Sie sehen Menschen im White City Stadium in London im Juli 1908. In diesem Monat fand dort ein Marathonlauf statt, veranstaltet im Rahmen der noch sehr jungen, modernen Olympischen Spiele. Als erster kam ein junger Italiener ins Ziel, ein Mann aus einfachen Verhältnissen. Diesen Moment hält das Foto fest. Die Goldmedaille erhielt Dorando Pietri, so sein Name, indes nicht. Er wurde disqualifiziert, und zwar wegen unerlaubter Hilfeleistung. Was war passiert? Im Stadion angekommen, war der Italiener bereits erschöpft und entkräftet und offenbar auch desorientiert, zunächst in die falsche Richtung gelaufen, dann brach er zusammen. Umstehende halfen ihm auf, lotsten ihn in die richtige Richtung. Pietri brach wieder zusammen, wieder half man ihm auf. Das Publikum raunte, wenn er kollabierte, es raunte, wenn man ihm aufhalf. Und mit untergegriffenen Armen, andere unterstützten ihn, gelang er so Schritt für Schritt ins Ziel. Am Ende sieht man, wie einer der Umstehenden ihn sachte über die Linie schiebt. Er gewann also mit buchstäblich vereinter gemeinsamer Kraft. Und genau diesen Moment hält auch das Foto fest. Und dieses Foto war am nächsten Tag in der Daily Mail zu sehen, eine schon damals einflussreiche Boulevardzeitung. Und das Foto demonstrierte unerlaubte Hilfeleistung. Die Disqualifikation war also richtig gewesen, einerseits. Denn andererseits war die Disqualifikation umstritten. Zunächst hatte man im Stadion Pietri als Sieger gefeiert. Kaum war er ins Ziel gekommen, bejubelte ihn das Publikum als Sieger und auch die Jury sah in ihm den Sieger. Und Pietri ließ sich feiern, bis der Amerikaner, der hinter ihm ins Ziel gekommen war, Protest einlegte. Erst danach wurde der Italiener disqualifiziert. Warum so spät, mag man fragen, hatte die Jury nicht gesehen, was passiert war? Im Gegenteil, sie hatte sogar selbst geholfen. Der Mann, der Pietri sagte, über die Ziellinie zu schieben scheint, so sieht es auf dem Foto jedenfalls aus, war Teil der sogenannten Offiziellen. Dem Anschein nach half er dem Sportler erst über die Ziellinie und feierte ihn dann für seine herausragende persönliche Leistung. Er hatte nicht den Eindruck, etwas Ungewöhnliches zu tun. Wieso auch nicht? Wäre der Lauf nur minimal kürzer gewesen, Pietri hätte ohne die Hilfe gewonnen. So jedenfalls sah es auch der Schriftsteller Arthur Conan Doyle, Sie kennen ihn vielleicht als Autor von Sherlock Holmes, der im Publikum saß und der in der Daily Mail am nächsten Tag über das Ereignis berichtete. Pietri, so fand Arthur Conan Doyle, habe ja trotz der Hilfe auf den letzten Metern Enormes geleistet. Bis zu diesem Zeitpunkt sei er ja sichtbar der Schnellste gewesen. Darüber hinaus sei es ja auch eine enorme Leistung, immer weiter zu kämpfen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr könne. Das müsse man auch anerkennen, den Effort also. Man sollte also Pietri als eigentlichen Sieger feiern, obwohl er disqualifiziert worden war. Und dieses Argument fand dann tatsächlich Beachtung und Zustimmung. Die italienische Königin wurde auf den Fall aufmerksam und verlieh Pietri nachträglich einen goldenen Pokal als Anerkennung für seine Verdienste für das Vaterland. Die Londoner Öffentlichkeit startete eine Spendensammlung, um den Italiener mit Geld zu trösten. Ein Sportmanager wurde auf Pietri aufmerksam. Pietri erhielt einen Profivertrag. Er wechselte ins Profilager, Er wurde tatsächlich reich und berühmt. Die Geschichte ging für ihn gut aus. Warum erzähle ich Ihnen nun diese Geschichte? Was lehrt sie uns über die Geschichte von Leistung? Nun, die skizzierte Szene im Londoner White City Stadium 1908 ist aus meiner Sicht in mehrfacher Hinsicht geeignet, um zu einer Horizonterweiterung beizutragen. Erstens und besonders offensichtlich kann man eine nachgerade märchenhafte vom Tellerwäscher zur Millionärerzählung in diese Geschichte hineinlesen. Pietri kam aus einfachen Verhältnissen, der Vater war Obsthändler, er selbst besuchte nur wenige Jahre die Schule, musste früh anfangen zu arbeiten, schaffte es dann nach London zu diesem Lauf und dieser Lauf wurde tatsächlich der Wendepunkt seines Lebens. Er wurde durch diesen Lauf berühmt und er wechselte nach diesem Lauf in den Profisport. Seine Biografie steht damit für einen eindrucksvollen Aufstieg durch anerkannte Leistung, aber er hatte auch großes Glück. Damit meine ich nicht nur, dass ihm jemand auf der Zielgeraden zur Seite sprang, sondern der Zusammenhang ist grundsätzlicher. Pietri lebte gewissermaßen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So war der sozial übergreifend organisierte Wettbewerbssport, bei dem Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und ihrer Standzugehörigkeit teilnehmen durften, ein neues Phänomen, das Newcomern tatsächlich offenstand. Hohe Preisgelder gab es dort auch, ebenfalls ein ganz neues Phänomen. Neu waren auch Fotografie, die solche Momente relativ scharf festhalten konnte, und eine Massenpresse, die solche Momente dann sozusagen durch Schriftsteller wirkungsvoll unterstützt in die Öffentlichkeit produzierte. Alles Bedingungen, um die Aufmerksamkeit zu schaffen, die Pietri dann zu Reichtum verhalf. Hinzu kamen verbesserte Transporttechnologien und damit verbunden gesunkene Preise, nämlich für Zug- und Schiffsfahrten. Die Preise für das Reisen innerhalb Europas sanken massiv in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts. Nur 30 Jahre vorher wäre ein mittelloser Mann aus Italien nicht ohne weiteres von Italien nach Großbritannien gelangt, abgesehen davon, dass es die modernen Olympischen Spiele noch nicht gab und auch noch keinen Marathonlauf. Nicht vergessen schließlich zu dem Glück, und in gewisser Weise ist es sozusagen ein strukturiertes Glück, ein Glück, das mit dem Zeitpunkt zusammenhängt, an dem Pietro lebte, werden darf die Tatsache, dass Pietro ein Mann war. Nur darum durfte er am Marathonlauf teilnehmen. Es war zwar nicht mehr Voraussetzung für diese Art von Sport, einem bestimmten Stand anzugehören. Noch im 18. Jahrhundert gab es Wettbewerbe, die sozusagen innerhalb einer sozialen Gruppe organisiert wurden. Das ist hier nicht mehr die Voraussetzung, aber die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht war es sehr wohl. Und dann darf man nicht vergessen, dass ständische Barrieren tatsächlich zwar noch nicht ganz abgeschafft, aber eben doch minimiert worden waren im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Bis zu dem Zeitpunkt war der soziale Status eines Menschen absichtsvoll mit der Geburt festgelegt worden, und zwar orientiert am Status der Eltern. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts werden diese ständischen Barrieren ganz langsam abgebaut, ein Prozess, der sich allerdings noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gezogen hat. In Italien, da kam Pietri her, hatte der Adel bis in die 1940er Jahre noch gewisse Privilegien, insbesondere im Bereich des Steuerwesens. Letztlich aber eine Reihe von günstigen Begleitumständen, die sozusagen gemeinsam dazu beitrugen, dass diese Geschichte überhaupt möglich war. Ich betone allerdings möglich. Denn wenn ich von Glück spreche, dann möchte ich damit auch deutlich machen, es hätte anders kommen können. Und tatsächlich, die Regel war Pietris Aufstiegsgeschichte natürlich gerade nicht. Im Gegenteil, dass jemand, der in Europas nachständischer Epoche sehr arm geboren wurde, das galt für Pietri, am Ende seines Lebens wohlhabend war, weil er etwas öffentlich anerkannt geleistet hatte, das war um 1900 zwar möglich, aber es war absolut ungewöhnlich. Die allermeisten Menschen, die in Armut geboren wurden, blieben in Armut. Das genau war der Gegenstand der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung, die in dieser Zeit immerhin deutlich einen Einfluss gewannen, die daran aber nicht nachhaltig zu diesem Zeitpunkt jedenfalls etwas ändern konnten. Das heißt, diese Geschichte hier war absolut ungewöhnlich. Auch das war ein Grund sicherlich, warum sie so viel Aufmerksamkeit fand. Aber diese Aufmerksamkeit ist, wenn man sich für soziale Gerechtigkeit interessiert, natürlich auch ein Problem. Genau Geschichten wie diese von Dorando Pietri, von Menschen, die sozusagen letztlich gegen große Hemmnisse es doch noch schaffen, aus eigener Kraft mit Zustimmung anderer dann reich und berühmt zu werden, sie tragen mit zur Leistungslüge bei. Sie lassen übersehen, sie verschleiern, dass Menschen, die in Armut geboren werden, wurden, auch in sogenannten Leistungsgesellschaften zumindest mehrheitlich arm bleiben. Und zwar, obwohl sie viel leisten. Das vom Tellerwäscher zum Millionärmoment in Pietris Geschichte, es darf also nicht verallgemeinert werden, womit ich die Leistung von Pietri nicht schmälern möchte. Und als Historikerin möchte ich nochmal hinzufügen, es war schon etwas Besonderes in der Zeit, dass überhaupt ein einfacher Mann so gefeiert wurde. 100 Jahre vorher wäre das in dieser Form nicht denkbar gewesen. Und das ist es auch, warum ich als Historikerin zwar schon der Meinung bin, wir sollen über die Leistungslüge reflektieren, aber wir sollten aufpassen, das Kind ganz mit dem Bade auszuschütten. Wir wollen nicht zurück in eine ständische Ordnung, in der sozusagen der Staat schon oder das Recht fixiert, dass soziale Dynamik nicht möglich ist. Die Szene zeigt aber noch mehr, nämlich auch, Leistung ist plastisch. Wir diskutieren in der Gegenwart viel darüber, ob Menschen genug leisten, ob Leistung ausreichend bezahlt wird, ob Menschen genug Unterstützung erhalten, um etwas zu leisten. Aber was Leistung eigentlich ist, also inhaltlich ist, das wird erstaunlich selten gefragt. Das scheint oftmals völlig selbstverständlich zu sein. Gefragt nach einer Definition, rekurrieren manche schlicht auf das Einkommen eines Menschen, verwechseln damit den Verdienst und das Verdienst. Andere verweisen auf Arbeit pro Zeit. Aber auch das schafft keine Eindeutigkeit, um Leistung zu definieren. Denn ist Arbeit in diesem Kontext physikalisch gemeint, volkswirtschaftlich, arbeitsrechtlich? Geht es um Anstrengung, Energieumsatz, Gewinn? Ich kann das hier aus Zeitgründen nicht vertiefen. Möglicherweise können wir das in der Diskussion tun oder Sie in Ihren Gesprächen. Aber Leistung ist als Kategorie wirklich erstaunlich plastisch und inhaltlich an sich vollkommen undefiniert. Leistung ist keine objektiv messbare Größe und daher auch keine physikalische Kategorie. Begriffsgeschichtlich kommt die Kategorie nicht aus der Physik, sie kommt auch nicht aus der Ökonomie, was viele meinen. Und was Leistung ist, das entsteht letztlich ganz maßgeblich in der Perspektive der Akteure. Sie sind es, die etwas zur Leistung machen. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch soziologisch-empirische Analysen, die sich empirisch mit der Frage beschäftigen, was Menschen eigentlich unter Leistung und unter Leistungsgerechtigkeit verstehen. Ich denke etwa an Sickhard Neckel, Soziologe in Frankfurt. Neckel hat gezeigt, dass Menschen im Alltag mit Leistung etwas meinen, dass jemand zielgerichtet macht, schafft, erreicht, unter dem Einsatz von Anstrengung, Kraft und Fähigkeit, dem zugleich ein Wert zugeschrieben wird für andere. Und darum soll diese Leistung dann auch von anderen belohnt werden. Leistung in dieser Perspektive ist im Grunde genommen das Ergebnis einer Zuschreibung und einer Bewertung. Etwas wird als wichtig definiert und es wird versucht, dieses Gut zielgerichtet zu erreichen. Und das ist dann gewissermaßen die Leistung. Damit ist diese Kategorie inhaltlich, das wiederhole ich nochmal, plastisch. Es ist an sich völlig unklar, was mit Leistung inhaltlich gemeint ist. Und man kann das auch nicht übergreifend definieren. Der Inhalt ist daher nicht einfach leer. Wenn ich sage, er ist plastisch, meint das, er muss ausgehandelt werden. Man kann auch sagen, er kann ausgehandelt werden, er darf ausgehandelt werden. Denn genau darin liegt im pluralistischen, demokratischen Gesellschaft ja die Chance. Man kann darüber diskutieren, was als Leistung gelten soll. Man muss gewissermaßen auch die Perspektive, dass diejenigen, die über viel Geld verfügen, ja offensichtlich viel geleistet haben, sonst hätten sie in einer kapitalistischen Gesellschaft ja dieses Geld nie bekommen, hinterfragen. Man kann diesen Nexus zwischen Geld und Leistung hinterfragen und sagen, Geld verdienen ist unter bestimmten Bedingungen möglicherweise gar keine Leistung. Uns geht es unter diesem Begriff um etwas anderes. Bei Pietri passierte genau das. Er wurde reich und berühmt, nicht durch die Jury, sondern durch die Öffentlichkeit, die Pietri nämlich so etwas wie echte Leistung attestierte, obwohl er nach den Regeln der Olympischen Spiele verloren hatte, die Leistung damit umdefinierte, die Kriterien der Leistungsbewertung verschob. Ein ganz legaler Akt, wobei ich hinzufügen möchte, dass das Argument von Arthur Conan Doyle, dass es sozusagen eine besondere Leistung sei, völlig entkräftet immer wieder aufzustehen, nicht nur von mir hinterfragt würde, ja, wenn man mich auf dieser Ebene dazu befragen würde, sondern wurde auch damals schon kritisch gesehen, nicht von der Jury, sondern von der damaligen Medizin, die eben fand, das ist doch gar keine Leistung, wenn jemand, der entkräftet ist, versucht aufzustehen und weiterzumachen. Das ist hochgradig gefährlich und riskant. Das führt letztlich zu völliger Unproduktivität. Das war eine Erkenntnis der damaligen Medizin, die vor diesem Hintergrund den Leistungssport auch verbieten wollte. Es sollte gerade keine Lehre aus solchen Szenen völliger Erschöpfung gezogen werden. Und auch einige Unternehmer, das möchte ich hinzufügen, waren dieser Meinung. Das späte 19. Jahrhundert ist die Zeit, in der es große, einflussreiche arbeitsphysiologische Studien gab, die gezeigt haben, Arbeiter verlieren an Leistungskraft, wenn sie sozusagen über einen bestimmten Punkt der Erschöpfung hinaus tätig bleiben. Und vor diesem Hintergrund sozusagen nicht aus Altruismus und Humanität, sondern im eigenen Interesse, reduzierten einige Unternehmer, nicht die große Masse, die tat das nur aufgrund der Gewerkschaften, aber einige Unternehmer reduzierten freiwillig die Arbeitszeit, weil sie davon ausgingen, dann leisten unsere Arbeiter mehr. Eine Einsicht der Zeit im Bereich der Arbeit hat sich diese Einsicht durchaus gehalten, im Bereich von Medizin und Wettbewerbssport nicht. Ja? Die Medizin unterstützt heute den Wettbewerbssport. Das tat sie damals in dieser Weise tatsächlich nicht. Jedenfalls, ich will darauf hinaus, Leistung ist also plastisch. Was heißt, das ist eine Einladung letztlich zum Gespräch. Man kann darüber diskutieren, was man als Leistung anerkennen möchte, was eine Leistung ist. Und je nach Perspektive kann auch das Nichtstun tatsächlich eine Leistung sein. Damit komme ich zur dritten und letzten Pointe gewissermaßen, die man meiner Meinung nach aus dieser Szene ziehen kann, nämlich, dass hinter jeder sogenannten individuellen Leistung immer eine kollektive Anstrengung steht. Dahinter stehen immer viele. Das haben nur viele vergessen. Der moderne Sport trägt sicherlich dazu bei, genau das zu vergessen. Er unterscheidet zwischen Mannschafts- und Einzelsport und suggeriert damit, im Einzelsport trete jeder für sich alleine an. Aber auch im Einzelsport stehen hinter den einzelnen Sportler, Sportlerinnen immer viele. Manchmal gibt es einen ganzen Trainingsstab und eine spezielle Diät. Also in der Gegenwart ist erst die Regel. Damals war das noch die Ausnahme in Pietris Zeiten. Aber einzelne der Sportler hatten tatsächlich auch schon ein ganzes Team hinter sich und genossen auch schon eine spezielle Diät. Aus heutiger Sicht waren die Hinweise der Diätisten eher zweifelhaft. Der Konsum von sehr viel Zucker und auch von Alkohol gehörte zum Beispiel dazu, ne? Aber mein Punkt ist jetzt nicht, war dieses Team hilfreich, sondern dass es eben so ein Team gab, auch im sogenannten Einzelsport. Hinzu kam, dass schon damals die Sportler mit bestimmten Schuhen antraten, die ihnen dazu verhelfen sollten, schneller zu laufen. Also das klingt vielleicht lapidar, ja? Aber in einem solchen Schuhwerk steckt ein enormes Know-how, steckt die Leistung von anderen. Also worauf ich hinaus will, ist, dass auch der Einzelsport, auch der Individualsport letztlich eine Veranstaltung ist, in der kollektive Leistung gesteigert, inszeniert und dann gefeiert werden. Nur dass die Rede vom Einzelsport und auch die Rede von der unerlaubten Hilfeleistung, die ja suggeriert, Hilfeleistung sei an sich unerlaubt, so kann man das jedenfalls verstehen, die verschleiert eben genau das. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, es gibt nicht den Unterschied zwischen unerlaubter Hilfeleistung und eben ganz allein geschafft, sondern es gibt nur den Unterschied zwischen unerlaubter Hilfeleistung und der Art von Hilfeleistung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade legal ist. Das hat sich historisch immer wieder verschoben. Und 1908, als Pietri es hier über die Ziellinie schaffte, so jedenfalls meine Vermutung, konnte die Jury deshalb selbst helfend unter die Arme greifen, ohne sich klarzumachen, dass das in einer Disqualifikation mündete, weil diese Regeln noch jung waren, noch neu waren. Man hatte sich noch nicht daran gewöhnt. Heute erscheint es als selbstverständlich. Ja, Sie dürfen einen Marathonlaufer nicht über die Ziellinie schieben, wenn Sie möchten, dass diese Person gewinnt. Sie können aber alles Mögliche andere tun. Ja, das ist legal. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, mit meiner letzten Pointe. Wir haben sozusagen vergessen, diesen enormen Kranz an Unterstützung gesehen, der hinter denjenigen steht, die die Spitzenleistung insbesondere erbringen. Man nimmt diesen Kranz an Unterstützung nicht wahr und übersieht zugleich, dass es Menschen gibt, die sozusagen relational viel mehr leisten, weil sie viel weniger Unterstützung bekommen. Und das ist auch der Grund, warum solche Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele und überhaupt Wettbewerbsveranstaltungen, öffentliche Wettbewerbsveranstaltungen nicht nur etwas sind, was sozusagen in die Sportgeschichte gehört, sondern das ist ein Thema, das tatsächlich in die Gesellschaftsgeschichte gehört. Denn Veranstaltungen wie diese suggerieren eben, es gäbe so etwas wie einen fairen, nach allgemein anerkannten Regeln organisierten Wettkampf, in dem nur die Leistung des Einzelnen zählt. Und die Dekaden um 1900, mit denen ich mich in meiner Forschung insbesondere beschäftigt habe, jedenfalls in der Studie über Leistung, sind eine Zeit, in der in ganz vielen verschiedenen Sphären solche Regeln gewissermaßen gefunden werden. Das betrifft nicht nur den Sport, das betrifft auch die Schule, in der sozusagen das Verhältnis, die Beziehung zwischen Lehrer, Schüler, Schulnote, Versetzungslogik neu austariert wird in dieser Zeit. Das betrifft die Erwerbsarbeit, das betrifft ganz, ganz viele Bereiche. Zusammengenommen ergibt sich, dass in diesen Dekaden um 1900 sozusagen zentrale Strukturen geschaffen wurden, um Leistung allgemein anerkannt zuzuordnen. Ja, und zugleich die Hilfe, die dahinter steht, gewissermaßen auszublenden. Ich schaue gerade mal in mein Manuskript, ich bin jetzt ein bisschen abgewichen. Wir hatten ausgemacht, dass ich ein bisschen länger reden darf, weil ja mein anderer, mein Kollege leider nicht hier sein kann. Ja, ich bin gleich am Schluss, ich will an dieser Stelle noch kurz darauf verweisen, dass diese Praktiken, Mentalitäten letztlich bis heute prägen. Ja? Manches von dem, was ich hier gesagt habe, mag Ihnen völlig selbstverständlich erscheinen, aber das sind eben Dinge, die erst gelernt werden müssen. Und man lernt sie durch diese Art von Praktiken, durch diese Art von Wettbewerben. Und diese Art von Praktiken tragen daher mit dazu bei, dass es so schwierig ist, die Leistungslüge zu erkennen und sie wirksam zu bekämpfen. Denn das in ihr eingelagerte Problem ist ja nicht nur, dass der eine für viel Leistung wenig Geld erhält und der andere für wenig Leistung für viel Leistung wenig Geld und der andere für wenig Geld umgekehrt für wie auch immer. Sie wissen, was ich meine. Das ist gerade keine ganz überzeugende Leistung, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Also das zentrale Problem ist, dass individuelle Leistung an sich eine Fiktion ist. Ja? Das ist eine Fiktion und Abstraktion. Damit will ich nicht sagen, dass wir diese Fiktion jetzt vollkommen abschaffen sollten. Ich glaube, wieder als Historikerin sprechen und an ständische Gesellschaften denken, dass wir uns irgendwie erhalten müssen, ja, um soziale Mobilität zu ermöglichen, um sie zu strukturieren, auch um sozusagen gemeinsam darüber zu entscheiden, was uns als wichtig gilt, ja, als Kategorie, mit der definiert wird, was wir uns eigentlich wünschen, worauf wir den Fokus legen möchten. Aber zugleich ist das Problem sehr grundsätzlich, denn die individuelle Leistung, um die wir häufig kreisen, sie gibt es nicht. Und damit komme ich zu einer knappen Zusammenfassung. Ziel meines Vortrags ist nicht die politische Intervention, sondern die historische Horizonterweiterung. Ausgehend vom Marathonlauf bei den Olympischen Spielen in London 1908, bei dem ein Sportler erst zum Sieger ausgerufen, dann disqualifiziert und schließlich trotzdem zum Helden wurde, ging es mir darum, die Funktionsmechanismen und die historische Genese von personeller Leistung als Kategorie des Sozialen ein wenig aufzudröseln. Festhalten möchte ich drei Punkte, drei Einsichten. Erstens zeigt Petris Geschichte, dass in den Dekaden um 1900 es bereits möglich war, auch aus relativ einfachen Verhältnissen kommend, über bestimmte herausragende Ereignisse tatsächlich so sehr viel Ansehen und letztlich auch zu sehr viel Geld zu kommen. Aber Petri brauchte eben auch Glück und genau dieses Glück blieb den allermeisten Menschen in dieser Zeit verwehrt und genau das gilt bis heute. Die vom Tellerwäscher zur Millionärzählung ist richtig und falsch zugleich. Sie verschleiert, wie schwierig der soziale Aufstieg durch persönliche Leistungen in aller Regel ist, wie unwahrscheinlich. Zweitens habe ich zu zeigen versucht, Leistung ist keine objektiv messbare Größe, denn was Leistung inhaltlich ist, ist eine Frage der Perspektive. Die Kategorie ist genuin plastisch, politisch durchaus eine Chance. So muss man den Glauben an Leistung nicht abschaffen, finde ich. Aber da werden vermutlich viele von Ihnen widersprechen, um gegen den Kapitalismus zu streiten. Man kann auch versuchen, Leistung neu und anders zu füllen. Drittens will ich darauf hinaus, dass die Formel der unerlaubten Hilfeleistung, die Petri in London vorübergehend zum Verhängnis wurde und die im Sport fest etabliert ist, uns heute selbstverständlicher erscheint, ist aber hochkomplex. Und sie kaschiert gewissermaßen auch, dass hinter jeder Leistung immer Hilfe steht und dass wir diese Hilfe sehr oft auch akzeptieren. Stichwort Erbschaftssteuer. Wenn wir die nicht haben, dann akzeptieren wir, dass Menschen sehr stark geholfen wird. Ja? Ganz legal. Hinter jeder Leistung stehen also viele. Petri war insofern kein Sonderfall. So gesehen war er dann doch die Normalität. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Schön, dass wir jetzt auch noch gut Zeit haben, um einige Aspekte dieser Gespräche, Fragen, Kommentare, Anmerkungen von Ihnen gemeinsam mit Nina Verheyen weiter zu besprechen. Bei aller Traurigkeit und Betrübnis, dass Christian Neuhauser nicht da ist, ist es auch, muss ich sagen, wirklich angenehm zu sagen können, wir haben jetzt gut Zeit für Diskussion, für Fragen. Ja, bitte um Ihre Handzeichen wieder und Robert und Simona stehen mit den Mikros bereit. Genau. Da, Robert, hast du gesehen, da hinten der Herr, ja?
Ja, Michael Stiefel, Deutsche Nationale Arbeitskonferenz. Sie haben ja in dem Vortrag unter anderem gesagt, dass diese Leistungsgeschichte, Germany's Next Topmodel und Marathon und ähnliches, wo ja auch nicht alle eines Jahrgangs dann mitmachen oder mitlaufen, zur Positionsfindung in der Gesellschaft auch ein sinnvolles Momentum sind, im Gegensatz zu einer feudalen, hineingeboren in irgendeine Stellung. Meine Frage wäre noch, gäbe es nicht auch noch andere Mechanismen oder gibt es historisch andere Mechanismen, wie man das zuordnen könnte, außer über diesen Leistungsgedanken? Ich hatte gerade so ein bisschen spekuliert, wir könnten Erbschaften einfach zulosen, wer die dann verwalten muss. Gibt es historisch noch andere Mechanismen, diesen Zusammenhang zwischen Zuordnung der Position und diesem Leistungsgedanken?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Danach sucht die Sozialdemokratie im Grunde genommen, ne, irgendwas jenseits von Leistung und sozusagen ganz offizieller Reproduktion. Historisch gesehen gibt es da erstaunlich wenig Angebote. Ne? Das ist ja das Problem. Deswegen würde ich behaupten, man sollte von links diese Kategorie gewissermaßen verteidigen, sie sich zurückholen. Sie ist seit den 1990er Jahren zunehmend von einem neoliberalen Diskurs gekapert worden, muss man sagen. Der vieles, was man als Leistung fassen könnte, eben gar nicht mehr als Leistung zulässt. Das scheint mir das Problem zu sein. Mein Argument war im Übrigen nicht, dass sowas wie Germany's Next Topmodel oder auch die Olympischen Spiele, dass sie tatsächlich jetzt sinnvoll dazu beitragen, Leistungsglaube zu verankern. Ich glaube, sie tragen tatsächlich dazu bei, Leistungsglaube zu verankern, aber in dieser Form, wie das hier getan wird, ist es gerade problematisch. Mein Argument war ein bisschen breiter, dass wir sozusagen überhaupt die Vorstellung zumindest einer Sozialstruktur haben, die dynamisch und offen sein soll. Ja? Die halte ich als Historikerin, ne? Für insgesamt eine Errungenschaft. Ja? Also als Ideal gewissermaßen. Ja? Meines Erachtens ist ein Vorteil, wenn Menschen die Möglichkeit haben, eine soziale Position gewissermaßen zu ihren Gunsten zu verändern, gegenüber einer Gesellschaft, wo rechtlich fixiert ganz offiziell das ausgeschlossen wird. Das ist mein ganz moderates Argument. Aber wie man das sozusagen jetzt positiv politisch umsetzt, ist dann ja nochmal eine andere Frage, ne? Und da bin ich als Historikerin auch überfordert. Ich glaube, da können wir tatsächlich von der Geschichte auch gar nicht so viel lernen. Da müssen wir vermutlich kreativ werden, weil wir jetzt ja dank KI und also neuen technologischen Entwicklungen nochmal ganz andere Optionen haben, tatsächlich.
Simona da und Sie kommen als Nächste dran. Ich habe Sie schon gesehen.
Ist das an? Okay. Also erstmal danke für den tollen Vortrag. Also mir kommt da ein paradoxes Moment in den Sinn. Im Prinzip wird dadurch, dass der Leistungsbegriff instrumentalisiert wird, nur erreicht, dass wir uns alle gar kein richtiges Bild mehr von Leistung machen können. Das ist so der erste Gedanke. Und dann habe ich eine konkrete offene Frage an Sie. Was war für Sie das Moment, wo Sie dann gedacht haben, ich möchte jetzt dazu forschen?
Naja.
Danke.
Ja, also der erste Punkt, vielen Dank. Also das bringt es sehr gut auf den Punkt, ne? Ich will an der Stelle auch noch hinzufügen, das konnte ich jetzt in dem Vortrag aus Zeitgründen nicht unterbringen, dass Leistung historisch eine Kategorie ist, die sehr auf Reziprozität setzt. Also nämlich darauf, dass einer für den anderen leistet und der andere dann sozusagen für den einen. Also Leistung kommt eben weder aus der Physik, begriffshistorisch gesehen, noch aus der Ökonomie. Das kommt aus dem Recht, ne? Und steht da sozusagen für ein Verpflichtsverhältnis, in dem der eine für den anderen da ist und umgekehrt. Das scheint mir nochmal ein wichtiger Punkt zu sein, denn wir reden oft über Leistung als etwas, bei dem man dann hofft, dass sie richtig belohnt wird. Nein, also wenn man sozusagen dem historischen Begriff folgt, dann ist die entsprechende Belohnung in dieser Kategorie selbst verankert. Das genau ist Leistung sozusagen, das ist die Reziprozität. Die Sozialleistungen, von denen wir heute sprechen, hießen früher schlicht Leistungen, weil jeder Leistung dieses soziale Moment innewohnte. Der deutsche Sozialstaat hieß in seinen Anfängen Leistungsstaat, weil es darum ging, genau dieses reziproke Argument gewissermaßen zu verankern. Der Staat unterstützt die Bürger, weil die Bürger eben auch den Staat unterstützen, so die damalige Logik. Ja, also ein Wechselverhältnis, eine Reziprozität, das ist auch vollkommen in Vergessenheit geraten. Jetzt zu der ersten Frage. Ja, also ich habe oft mir gewünscht, ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, ne, weil ich das sehr belastend fand tatsächlich, mich mit diesen ganzen Leistungsgeschichten auseinanderzusetzen. Denn man reflektiert dann ja doch auch immer wieder über sich selbst und tatsächlich komme ich, also ich bin Mitte der 70er Jahre in Westdeutschland geboren und in meiner Kindheit und Jugend spielte dieses Leistungsnarrativ eine enorme Rolle. eine enorme Rolle. Das war ganz selbstverständlich, wenn man nur alles richtig macht, also so wie Sie das erzählt haben, ne, wenn man nur alles richtig macht und sich anstrengt, seine Fähigkeiten entwickelt, dann kann man es auch schaffen. Und wer das nicht geschafft hat, der hat offensichtlich irgendetwas falsch gemacht. Das war damals in meiner Kindheit und Jugend ein ganz, ganz angstbesetztes Thema, aus genau diesem Grund. Und ich bin ja Historikerin der Gefühle eigentlich. Und über die Angst, die Leistungsangst, bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen. Damals auch über eine Studie, die gezeigt hat, dass vor allen Dingen Frauen, also empirisch gesehen, mag sich inzwischen geändert haben, die Studie ist ja auch schon 2 Jahrzehnte alt, dazu neigen, unglaubliche Leistungsangst zu entwickeln. Und wenn sie dann etwas erreicht haben, dann neigen sie dazu, das auf Glück tatsächlich zu schieben. Ja? Auch deshalb, weil ich auch aus einer feministischen Position letztlich spreche, glaube ich, wir müssen diese Kategorie irgendwie erhalten. Also es gibt Frauen, die haben so viel geleistet. Ja? Jetzt zu sagen, Leistung gibt es gar nicht, ja? Das wäre ein Fehler. Nein, manchen Menschen muss auch gesagt werden, dass sie enorm viel leisten und dass das besser anerkannt werden sollte. Zuallererst auch von ihnen. Also insbesondere Frauen neigen dazu, das, was sie erreichen, dann eben nicht auf Leistung zurückzuführen, sondern sie sagen, ja, ich hatte halt auch total Glück. Ja? Und bei Männern ist es eben umgekehrt. Gibt es auch schöne Studien zu, ne? Wenn sie Männer in Spitzenpositionen befragen, wie sie dahin gekommen sind, dann sind die eben davon überzeugt, dass es tatsächlich an ihrer Leistung lag. Und was ja ganz schön ist für das männliche Geschlecht, wenn sie Niederlagen erleiden, dann gehen sie davon, sie hatten, also eher als Frauen davon aus, dass sie tatsächlich Pech hatten. Also das fällt Frauen viel schwerer. Und das waren so Punkte, über die ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, mich auch wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Und ich habe dann festgestellt, es gibt gar keine übergreifende Studie über sozusagen die Kategorie der Leistung selbst. Es gibt ganz viel über soziale Mobilität und Leistung, über Leistungsmessung in der Schule. Aber sozusagen die Kategorie selbst, die ist auch in den meisten geschichtswissenschaftlichen Studien völlig unterbeleuchtet, unterbelichtet. Und darum bin ich da eingestiegen.
Ja, ich möchte Ihnen zunächst mal danken, weil ich bin sehr froh, dass Sie diesen Begriff der Leistung irgendwie, ich sag mal, freispielen, ja, und ihn sozusagen uns an die Hand geben, dass wir ihn plastisch gestalten oder dass wir ihn mitgestalten. Das ist also das soweit. Das Zweite ist, könnten Sie vielleicht was sagen über den Zusammenhang von Leistung und oder das, die Verkopplung von Leistung und gesellschaftlichem Nutzen? Ja, das kommt mir vor, das geht auch so vollkommen aus dem Bewusstsein raus. Das war schon, danke.
Ja, vielen Dank. Also Theorien sozialer Gerechtigkeit, die sich positiv auf Leistung beziehen und Leistung dann auch definieren, etwa Sickert-Neckel, der vorhin schon erwähnte Soziologe, also die machen sehr stark, dass Leistung etwas ist, das jemand also zielorientiert erreicht und das tatsächlich einen gesellschaftlichen Nutzen haben soll. Es ist sozusagen etwas für andere. Und daher wird es dann auch belohnt. Und diese Perspektive kann man historisch tatsächlich relativ weit zurückverfolgen. Also viel weiter als sozusagen dieser neoliberale Gedanke, dass der ökonomische Gewinn die Leistung ist. Das ist wirklich eine ganz enorme Verengung und eine ganz junge Entwicklung. Ein bisschen genauer durchdekliniert hat das Karl Mannheim, ich glaube Ende der 1920er oder Anfang der 1930er Jahre in einem interessanten Aufsatz über das wirtschaftliche Erfolgsstreben. Da geht er auch davon aus, dass Leistung sozusagen ein genuiner Wert ist, ja, für die jeweilige Gesellschaft, ne? Insofern ein gesellschaftlicher Nutzen. Vor dem Hintergrund macht er auch nochmal ganz stark, dass aus seiner Sicht sozusagen Leistung ein wichtiger Wert ist und abgegrenzt werden muss vom Markterfolg. Der Markterfolg ist sozusagen das eine, die Leistung ist das andere. In der neoliberalen Perspektive wird das ineinander geschoben.
Ich schaue mal auf die Stimme von Pardissify. Verena ist unsere gibt, den digital eingebrachten Statements der Ihrer Stimme. Was haben wir da schon für Fragen? Und dann geht es gleich weiter mit Ihnen.
Ja, wir haben ein paar Statements auch. Holen wir uns den Leistungsbegriff auch zurück, framen wir ihn neu. Auch, dass Leistung in unserer Gesellschaft ein kontroverses Feld ist und sehr viel, wenn über Leistung gesprochen wird, das sehr viel über die Positionierung des Sprechers, der Sprecherin aussagt. Und dass Leistung nicht gleich Leistung ist, dass es da auch immer noch darauf ankommt, wer etwas leistet, woher kommt die Person, ist sie auch ein Mann oder eine Frau, macht ein anderes Bild, eine Frau am Spielplatz mit Kind als ein Mann am Spielplatz mit Kind. Und dann gibt es auch noch mal ein paar Fragen. Eine Frage, die sieht man hier auch noch. Ich frage mich, was der zweite in diesem Beispiel, wie es dem dann gegangen ist, der ja auch was geleistet hat und dann keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Prinzipiell auch die Frage, wie ist das mit Einzelleistung, kollektive Leistung? Warum wird kollektive Leistung so selten auch öffentlich wirksam gezeigt? Oder warum gibt es da weniger Aufmerksamkeit als diesen Einzelleistungen gegenüber? Dann auch nochmal die Frage, wie sehr so dieser Leistungsbegriff auch im Sport und auch im Sport, dass es da immer noch möglich ist, auch als Außenseiterin vielleicht irgendwie zu Anerkennung oder auch Ruhm oder Geld zu kommen. Wie sehr prägt das jetzt unser Bild von dem, was überhaupt möglich ist, also oder wie, was man durch Leistung eben erreichen kann. Und dann noch eine Frage zu den rechtlichen Hürden, ob wir tatsächlich in einer Gesellschaft leben, wo es keine rechtlichen Hürden gibt für einen gesellschaftlichen Aufstieg und ob nicht Konzepte wie Festung Europa doch auch einige ausschließen und auch das Recht irgendwie ihnen nicht ermöglicht, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und eine letzte Frage war noch zum Thema Lob, dass jedes Lob auch davon ausgeht, dass es etwas Gutes oder was nicht Gutes gäbe. Aber wie tun wir in einer Gesellschaft ohne Lob und Anerkennung?
Ja, schwierige Fragen. Zumal, das möchte ich noch mal betonen, ich als Historikerin nicht antrete, um Antworten zu liefern, ja, auf diese großen, drängenden politischen Probleme. Ja. Das ist nicht meine Aufgabe. Also ich sehe meine Aufgabe als Horizonterweiterung, ja, sozusagen. Ich glaube, dass ich glaube nicht, dass wir aus der Geschichte Patentrezepte erwerben können, aber wir können schon, indem wir uns die Vergangenheit genauer anschauen, sozusagen klarer sehen, was eigentlich historisch geworden ist, was also nicht natürlich ist, was sich entsprechend auch verändern kann, was sozusagen alles möglich ist. Die Welt ist ja tatsächlich gestaltbar. Ich gehe jetzt mal auf die Fragen ein. Ja, was hat der Zweitplatzierte gedacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht mal, was der Erstplatzierte gedacht hat. Man kann in die Menschen nicht hineinschauen. Ich weiß nur, was sozusagen öffentlich hineinprojiziert wurde. Und es wurde eben hineinprojiziert in Pietri, dass man ihm Unrecht getan hat durch diese Disqualifikation. Und der zweite, ein Amerikaner, hatte ein recht professionelles Team hinter sich, das sich also direkt darum gekümmert hat, die Disqualifikation des bis dato Erstplatzierten herbeizuführen. Und wie er selbst darüber reflektierte, das entzieht sich unserer Kenntnis. Ich vermute, die Frage zielt aber auch weniger darauf, was jetzt er genau dachte, sondern eher auf dieses Problem, dass ja immer irgendeiner der Verlierer ist, ne? Und dass ja immer irgendeinem Unrecht getan wird oder dass immer irgendjemand enttäuscht ist, wenn man diese Art von Wettbewerb hat. Und da kann ich nur zustimmen und sagen, ja, das empfinde ich auch als eminentes Problem. Und als Historikerin der Gefühle kann ich bestätigen, dass Leistungsgesellschaften enormes Leid produzieren. Ja? Also die eine Frage ist sozusagen, welche Sozialstruktur hat man? Ja? Und die andere Frage ist, welche Zufriedenheit hat man? Und man muss sagen, Leistungsgesellschaften, so gut, also insofern man das untersuchen kann, aber ein bisschen kann man das schon, produzieren enormes Leid. Allerdings produzieren sie dann auch enormes Glück. Ne? Also sozusagen der Rausch derjenigen, die es nicht nur in einem Moment, sozusagen am Ende ihres Lebens ihrer Selbstwahrnehmung nach aus eigener Kraft geschafft haben, der ist schon auch eindrucksvoll. Ne? Aber man hat eben auch immer das Leid. Und das lässt sich aus dieser Art von Konstellation tatsächlich nicht so wirklich hinausdenken. Und das liegt an dieser Wettbewerbssituation. Das liegt daran, dass in so einer Konstellation sozusagen Leistungen verglichen werden. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass Leistung historisch gedacht eigentlich zunächst keine Kategorie des Vergleichs war, also wer kann mehr, sondern eine Kategorie des Austauschs gewissermaßen. Wer tut etwas für wen und bekommt dafür was zurück? Ja? Also sozusagen das Gutes tun für den anderen, jetzt mal etwas überspitzt formuliert, anstelle der Frage, wer kann etwas besser? Ne? Das ist sozusagen eine historische Verschiebung. Die Praktiken, die sich etablieren, stellen das gute Tun sozusagen für den anderen immer mehr in den Schatten. Also der Trainer kommt ja auch zum Beispiel nicht mit auf das Siegerpodest. Ne? Der hat ja geholfen. Den könnte man ja auch mit aufs Podest tun. Nein, der steht da nicht. Ne? Also dieses gute Tun für andere, das da ja auch drinsteckt in so einer sportlichen Einzelleistung, das wird ausgeblendet durch die Regeln. Und die Frage, wer kann eigentlich mehr tun oder wer kann mehr, die wird ins Zentrum gerückt. Ja. Ich kann das nur konstatieren, dass das so eine historische Entwicklung ist, eine historische Verschiebung. Jetzt noch die Frage, warum ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, warum prägt der Sport uns eigentlich so sehr? Prägte, muss man fast sagen. Ne? Denn die Zeit, in der die Olympischen Spiele, glaube ich, tatsächlich so ganz stark Mentalitäten geprägt haben und der Höhepunkt des Leistungsglaubens, der ist ja tatsächlich überschritten. Jetzt unabhängig von der Frage, ob jüngere Menschen tatsächlich weniger arbeiten oder nicht, kann man schon beobachten, dass der Glaube daran, dass man durch Leistung aufsteigen kann, abnimmt. Und dass der Glaube daran, dass sozusagen diese Eigenleistung wertvoll ist, abnimmt. Und vor dem Hintergrund verlieren auch solche Arten von Sportwettbewerben tatsächlich ein wenig an ihrer prägenden Bedeutung. Ja? Dann zu der rechtlichen Ordnung. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Es gibt weiterhin rechtliche Konstruktionen, die verhindern, dass bestimmte Leute sozusagen überhaupt die Möglichkeit bekommen, etwas zu leisten und dadurch zur Anerkennung zu kommen. Das betrifft bei uns vor allen Dingen Menschen, denen eine bestimmte Staatsbürgerschaft fehlt.
Okay, da vorne Robert. Na, bitte, ich teile die Wortmeldungen zu, sonst kriegen wir da ein Durcheinander rein. Christine, und dann haben wir noch, ich nehme gleich euch beide. Ja?
Okay. Genau. Na, vielen Dank für diese Auseinandersetzung vom Geben und Nehmen. Ich denke, das ist ein sehr wesentlicher Teil, warum ja auch bei uns, also was mir schleierhaft ist, warum die Steuern bei uns so schlecht angesehen sind, weil Steuern sind eigentlich dafür da, um solche staatlichen Ausgeglichenheiten zu schaffen. Und insofern wäre auch die Vermögenssteuer eine sehr schöne Antwort auf ein Geben und Nehmen, nämlich die Geben und die ganze Gesellschaft trägt bei, dass es eine gute Gesellschaft ist. Jetzt, was ich noch spannend finde, ist, es war schon von den kollektiven Leistungen die Rede. Ja. Und jetzt frage ich mich noch, was mit den kollektiven subversiven Leistungen ist. Also die Menschen, die auch noch am Bild sind, werden ja auch ebenfalls ausgeblendet, die da eben so drüber geschubst haben. Und mir fällt jetzt auch nicht so viel ein, außer FluchthelferInnen, die eindeutig solche subversiven HelferInnen sind. Ich rede jetzt nicht von teuer bezahlten Schleppern, aber natürlich, es muss auch finanziell aufgesetzt werden. Auf jeden Fall, wo sind Helfer und HelferInnen? Und ich denke mir, gestern war es im Film auch ganz gut zu sehen, nicht nur kollektiv und im Team sind wir stark, sondern unter Umständen müssen wir subversiv sein. Und vielleicht gibt es da auch historische Beispiele oder Ideen für die Zukunft.
Wir nehmen auch gleich die zweite Frage dazu.
Mein Thema ist leider komplett von der anderen Ebene. Zum Thema Leistung bin ich so hängen geblieben. Ich habe eine Bildungslücke. Ich würde gern fragen, das muss nicht die Historikerin wissen, was sagt Karl Marx zu Leistung?
Okay. Karl Marx, kommt in den Speicher. Gut, zwei Fragen.
Also das erste war ja auch ein Kommentar gewissermaßen. Vielen Dank dafür, also für den Fokus auf die subversive Hilfestellung gewissermaßen, die vermutlich in der Tat in der Gegenwart sehr wichtig ist und auch früher schon wichtig war. Ich habe wenig historische Beispiele allerdings gefunden, die ich hätte untersuchen können. Aber ich finde, dass Arthur Conan Doyle mit dieser Intervention ja doch auch ein Beispiel dafür ist, dass man sozusagen subversiv sein kann, ja, und sagen kann, ja, das ist zwar gerade die Regel, ja, aber warum eigentlich, ja? Warum eigentlich? Und kann man die Regel nicht ändern? Also das würde ich da schon so ein bisschen auch als Moment der Subversion gelten lassen. Dann ja, was sagt Karl Marx zu Leistung? Das ist jetzt ein Riesenfeld. Und ich will jetzt darauf verzichten, mich an einer Karl Marx Zusammenfassung zu versuchen. Aber ich will auf zwei Punkte hinweisen. Erstens, also zu den Momenten, die dazu geführt haben, dass ich über Leistung gearbeitet habe, zählte tatsächlich auch, dass ich in der Bibliothek bei uns das Kapital entdeckt habe und also Standardwerk von Karl Marx und im Register, das gab ein Stichwortverzeichnis, geguckt habe, wo gibt's denn da die Verweise auf Leistung? Ich glaube, da gab es 20 oder 30 Verweise auf Leistung. Und dann habe ich nachgeschlagen, das Wort fällt überhaupt nicht. Das Wort kommt überhaupt nicht vor. Darüber habe ich jetzt hier nicht gesprochen, aber das ist so eine der wesentlichen Ergebnisse tatsächlich meiner Studie. Gerade die Soziologie, also der vorhin von mir so gelobte Sickert Neckel, geht davon aus, dass also um 1800 mit Beginn der Moderne aus ständischen Gesellschaften Leistungsgesellschaften werden, jedenfalls dem Ideal nach bürgerliche Leistungsgesellschaften. Und das erscheint mir schon deshalb als irrig, weil es dieses Wort in dem Sinne, wie wir das heute nutzen, überhaupt noch nicht gab. Also es gab das Wort, aber es gab noch nicht den Begriff gewissermaßen. Leistung stand noch nicht für Produktivität, das wird es dann später sehr stark, stand noch nicht für Arbeit pro Zeit. Leistung um 1800 wurde noch sehr selten verwendet als Wort. Und wenn, dann in diesem juristischen Sinn oder in dieser Formel Gesellschaft leisten. Also daran denken wir ja heute gar nicht mehr, wenn wir über Leistung reflektieren. Aber von Gesellschaft leisten, das macht Sinn, ne? Wenn man sich vorstellt, da geht es um Reziprozität, um Geben und Nehmen. Und darum für den anderen etwas zu tun, während der andere etwas für einen selbst tut. Das ist genau dieses Moment Gesellschaft leisten. Und Wörterbücher, bürgerliche Wörterbücher aus der Zeit um 1800 gehen auf dieses Gesellschaft leisten ein, wenn sie den Begriff der Leistung erklären sollen. Und bei Marx kommt also expressis verbis die Leistung lange Zeit nicht vor, im Spätwerk von Marx dann sehr wohl. Ich will das jetzt an dieser Stelle aber nicht vertiefen. Ich will nur darauf hinweisen, dass Marx niemand ist, der sagt, dass Arbeit sozusagen abgeschafft werden soll. Er ist ja jemand, der sagt, Arbeit soll auch Freude machen. Ja? Und natürlich muss sie richtig bezahlt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Aber es geht eben nicht darum, sozusagen Arbeitsgesellschaft abzuschaffen. Jedenfalls in meiner Lektüre von, genau, da kann man natürlich streiten. Und Marx hat eben seine Position auch verschoben. Ja. Aber ich würde behaupten, er hat doch einen gewissen Sinn sozusagen auch für sozusagen die Freude gehabt, die Arbeit eben richtig unter den richtigen Bedingungen bereiten kann und hatte meinem Verständnis nach ganz stark die Idee, dass man sozusagen zu einer Gesellschaft hinkommen muss, die diese Art von Arbeit erlaubt, anstelle der eben völlig entfremdeten Arbeit, bei der der Mensch nur ein Rädchen ist in einem Getriebe. Noch dazu erbärmlich bezahlt wird. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich ganz viele Wortmeldungen, das können wir jetzt nicht fort. Ah, ja.
Vielleicht kann sich deine Mittagstisch zu Marx und der Leistungsfrage dann bilden. Robert, Anna und dann habe ich noch Sie, genau. Und die Hedi nehmen wir auch dazu. Ja,
ich wollte so persönlich eingehen. Also außer Schuldgefühlen plagen viele Frauen Versagensängste, Versagen auf, bin ich als Mutter gut genug geeignet, im Beruf schaffe ich beides zusammen, Leistung, also in vielen Bereichen, also wo ich gearbeitet habe, ist dann Leistung, wenn ich publiziere, wenn ich nur arbeite, ist nicht genug Leistung, du musst das auch noch publizieren. Das ist so das eine, was macht der Leistungsgedanke mit unserer Psyche? Mhm. Und das andere ist dieses Bild von den Sportlern, wo ich als Frau sage, Männersport, Männerregeln. Es waren uniformierte Beamte dabei, das heißt, es war und ist nur immer Monarchie. Man macht den Sport für die Herrschenden auch, weil die haben ja immerhin die Beamten zur Verfügung gestellt dort. Ja, und für mich ist jetzt die Frage ist, Leistung, so wie ich ihn jetzt im Neoliberalismus sehe, ist etwas, was Männer runtergeben, damit ein paar profitieren können davon.
Ja, vielen Dank. Also ich will darauf gar nicht antworten, ich möchte nur zustimmen. Ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Ich kann noch mal vielleicht bestätigen, dass Leistung ein Angstbegriff ist für ganz viele. Ne? Enormes Leid produziert.
Ja, ich denke mir im Verlauf der Diskussion, ob wir nicht auch so diese unerlaubten Hilfestellungen ein bisschen mehr in den Fokus rücken sollten, weil während wir auf der einen Seite in unserem System ja eigentlich zu wenig Hilfeleistung haben, beziehungsweise sogar sanktionsbedroht sind, haben wir auf der anderen Seite bei Vermögen und Kapital ganz viele Hilfeleistungen, Hilfestellungen, wo man sich durchaus drüber unterhalten könnte, wie viel davon eigentlich unerlaubt sein sollte, unfair ist, unberechtigt ist, ja. Also genau. Diesen Fokus.
Ja, ja, vielen Dank. Also das würde ich nochmal an alle weitergeben. Das finde ich eine gute Idee, ne? Diese sehr unterschiedlich ausgebildeten Unterstützungsnetzwerke hinter Einzelnen in den Blick zu nehmen. Denn wie groß oder klein das eigene Unterstützungsnetzwerk ist, das hängt natürlich überhaupt nicht mit Glück zusammen, ne? Sondern dass dahinter stehen bestimmte Strukturen, je nach Gruppenzugehörigkeit, haben bestimmte Personen große Unterstützungsnetzwerke zur Verfügung, und zwar von Geburt an und manche bis ans Lebensende. Und bei anderen ist das eben sehr, sehr wenig. Und da kann man, also da kann man analytisch ansetzen, um zu verstehen, wie Leistungsgesellschaften sich verändern. Das ist eben interessant zu sehen, wann zum Beispiel etablieren sich Stipendien, ne, um Kinder aus armen Verhältnissen Schulbildung zu ermöglichen. Das ist in vielen Ländern im Verlauf des 19. Jahrhunderts, ne, und das ist eine ganz wichtige Errungenschaft, ne. Das löst das Problem noch nicht ganz, aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und genauso gibt es andere Mechanismen, die sozusagen strukturell dazu beigetragen haben, Unterstützungsnetzwerke aufzubauen, zu erhöhen. Seit den 1990er Jahren, muss man sagen, werden genau diese Unterstützungsnetzwerke rückgebaut. Das wurde ja vorhin auch schon erwähnt, ne? Und genau da könnte man oder sollte man politisch ansetzen.
Ja, das ist jetzt auch der Punkt, wo uns Christian Neuhäuser richtig abgeht, denke ich, weil er ja genau diese strukturellen Verhältnisse und auch die sozialen Hintergründe auch als Glücksfaktoren mit in seine Theorien hineinnimmt. Und generell diese Frage, die wir jetzt im Moment mal uns selbst auch beantworten müssen, uns stellt und wahrscheinlich auch ein Stück weit beantwortet hätte, wie denn so eine solidarische Leistungserzählung ausschauen könnte. Mhm. So, dann haben wir da noch zwei und dann habe ich euch auch schon gesehen, ja.
Danke dir.
So, jetzt muss ich mich auch ein bisschen sortieren, weil ganz viel da ist. Aber dass das auch nicht den Rahmen sprengt. Auf der einen Seite, ja, jetzt schließe ich da bei dir an. Ich habe einmal einen Film gesehen, das heißt Die Lotterie des Lebens. Also lang bevor wir die Welt formen können, hat unsere Welt geformt, weil es natürlich eben immer da, wo wir hineingeboren werden, eigentlich schon unser Schicksal besiegelt ist. Und auf der anderen Seite stelle ich mir gerade die Frage, weil ich das einfach total spannend finde, wie schaffen wir dieses Bewusstsein, raus in diese Gesellschaft zu tragen? Also nicht für so Menschen wie uns, die da sitzen, die sich dafür einsetzen, sondern eben genau für diese Menschen, die kritisch dem gegenüberstehen oder selber in der Situation waren. Du hast ja selber gerade gesagt, du warst auch so, dass du das so mitgekriegt hast, eben aus dieser Familie, Leistungsfamilie. Und ich glaube, gerade da müssen wir ja ansetzen, weil daher kommt ja das, dass wir das an der Messen. Und bei mir war das auch durch diese, dass ich in Armutsverhältnissen aufgewachsen bin, war mein treibender Motor auch der, dass ich nie mehr wieder als Kind in eine Situation kommen wollte, zu sagen, ich kann mir etwas nicht leisten. Mhm. Und dann zu meinem Vollzeitjob noch geputzt habe und noch andere Jobs, Nebenjobs gemacht habe, die mit der Arbeit irgendwie kompatibel sein haben müssen. Natürlich dann mit 30 in das Burnout geschlittert bin und dann wirklich auch geglaubt habe, ich bin selber schuld, weil das ist ja mein persönliches Versagen natürlich. Und mir auch an dem Miss, aber diese emotionalen Aspekte, einfach eben diese Ressourcen und dieses soziale Umfeld und all das einfach total mitspielt, wie man aufwächst. Das heißt, ich habe ja von Anfang an eigentlich schon mit dem Glaubenssatz, ich bin nichts wert, ich kann ja nichts. Eigentlich bin ich da raus in die Welt gegangen und ich glaube nicht, dass ich da die Möglichkeit gehabt habe, mein Potenzial so zu entfalten. Also ich denke mal, das sollte in Schulen unterrichtet werden, weil vielleicht die Eltern, die brauchen diese Bereitschaft zu sagen, ich will da hinschauen, ich will da offen sein und über eben selbst reflektieren oder woher kommt denn die Annahme, dass die selber schuld sind. Die können wir vielleicht nicht mehr erreichen. Aber ich sage, wenn man die neue Generation, also irgendwas muss sich auf jeden Fall verändern und wie kann man das eben raustragen, weil ich finde es total toll, vielleicht da einfach auch Menschen im Außen zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht gerade bereit sind, da in diesem Saal zu sitzen.
Mhm. Ja, vielen Dank. Also ich will das an sich einfach nur so stehen lassen. Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Ich finde es auch sehr sinnvoll, sich ausgehend von diesen unterschiedlich großen Unterstützungsnetzwerken nochmal klarzumachen, dass eben alle Hilfe brauchen. Und wichtig wäre in bestimmten Momenten dann eben auch, um Hilfe zu bitten. Und das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer, weil sie eben mit dieser Ideologie der Leistungsgesellschaft groß geworden sind. Ne? Und ich bin keine Psychologin, aber ich finde schon, dass die Einsicht wichtig ist, dass allen, die sozusagen irgendwie einigermaßen gut geht, enorm viel geholfen worden ist im Leben. Ne? Genau.
Ja. Mir ist als nächstes eingefallen, aufgrund deiner Wortmeldung, das Wort Widerstand und dass wir eine Widerstandskultur brauchen, eben gegen diesen Druck der Leistung, die uns injiziert, ins Blut gesetzt, mitgegeben worden ist auf unserem Weg. Und ich wollte eigentlich was anderes sagen, nämlich ein Beispiel, das für alle sehr wichtig ist. Ich bin eben Bäuerin, Biobäuerin. Und bei uns ist eben so, dass diese öffentlichen Gelder immer noch sehr feudal verwendet werden und verteilt werden aufgrund der Anzahl der Hektar. Und wenn wer viel hat, kriegt er viel Geld. Wenn wer wenig hat, wenig Hektar, kriegt er wenig. Ja. Und wir bei Wir Campesina fahren schon lange einen anderen Weg. Und wir versuchen eben diese Leistung, die Bauern und Bäuerinnen erbringen, zu definieren. Und ich glaube, das wird wichtig werden. Wir sagen eigentlich nur, Geld sollte nur jemand bekommen, öffentliches Geld, die wirklich für die Gesellschaft etwas leisten. Das heißt, die den Boden, das Wasser, die Luft, das Klima schützen, die sozial gerecht arbeiten, die Agrarökologie einbauen. Und das wäre nicht nur Thema für uns Bäuerinnen, sondern das wäre für die ganze Gesellschaft wichtig, sich auch, weil so viel Geld da reinfließt, eigentlich auch zu informieren und stark zu machen. Weil das ist schon ein Wandel. Dann ist Leistung nicht Besitz, und irgendwie viel Geld haben, sondern was mache ich mit dem? Wofür leiste ich etwas? Ja. Mhm. Und dann brauche ich eben den Widerstand, nicht hineinzuschwappen in dieses immer größer, immer mehr, immer billiger, das uns im Neoliberalismus eben auch in der Landwirtschaft beschert.
Mhm. Ich nehme noch Watt und Hedi und dann gehen wir nochmal ins Spotify, in die Fragen dort und dann ist hat sich diese Stunde auch sehr gut füllen lassen mit den anregenden Fragen und Gesprächen.
Danke, komme ich da noch dran? Ich habe schon gedacht, ich komme nicht dran. Wolfgang Schmidt aus Graz. geboren aus der Selbstorganisation von Arbeitslosen, jetzt bei Verein Einfach Unerhört. Wir übernehmen Kosten für Rechtsverfolgung, wenn man sie sich nicht leisten kann, als sozial schwach Gemachte, weil die Rede, dass ja der Rechtsstaat für alle gilt, muss man ja, ja lachen. Außerdem sichtbar werden. Mein Lieblingsthema, ich bin circa 60 Jahre alt, ich habe circa die Hälfte erwerbsgearbeitet und die andere Hälfte war ich arbeitslos, langzeitarbeitslos und ähnliches. Und deswegen der Leistungsbegriff, der tönt mich natürlich an. Sie haben mich nicht als Keynote-Speaker eingeladen von der Arbeitskonferenz und deswegen halte ich mich jetzt auch kurz. Erstens, ich liebe solche Vorträge, wo man nicht mit Statistiken und Zahlen und Fonds und Fünks, sondern klare Aussagen. Ich fand das sehr erhellend. Wenn ich mir erlauben darf, eine allgemeine Erklärung. Ich wäre schon froh, keine Angst vor dem Leistungsbegriff, wenn wir endlich schaffen, den Leistungsbegriff wegzukriegen davon, dass wir glauben, ein Stronach oder ein Mateschitz leistet am meisten. Wir reden so lang darüber, wir reden über unbezahlte Arbeit, wir reden über schlecht bezahlte Arbeit, wir reden über Care-Arbeit. 50 Jahre, 60 Jahre, ich schon. 60 kann ich nicht. Aber wir reden sehr lang drüber und es geht eigentlich sehr wenig weiter. Im Gegenteil, die Teilzeitarbeitskräfte werden bespottet als Faule, statt dass man sieht, was die Bedingungen sind. Also her mit einem ordentlichen Leistungsbegriff. Zweitens, wenn man zurückgeht in der Geschichte noch viel, viel weiter, dann sieht man sehr wohl Modelle, also jetzt sind wir wirklich Steinzeit und ähnliches, wo es sehr wohl gesellschaftliche Modelle gibt, die sich heraufgerettet haben bis zu indigenen Völkern und so, wo der Leistungsbegriff überhaupt nicht vorhanden ist, im Gegenteil, wo man sich schämt, wenn man so hervorgehoben wird. Ich könnte mehr erzählen, halte mich zurück. Mhm. so schön strukturiert im Kopf und jetzt ist das weg. Na, dann sage ich nur zum Schluss noch einmal, habe ich das richtig mitbekommen, in einem Satz, der so als solidär dastand, auch gesagt, dass Nichtstun auch eine Leistung sein könnte?
Ja.
Also, das glaubt dir niemand.
Ja, genau, aber
wir schon.
Wenn man sich klar macht, dass es sozusagen
Entschuldigung. Und jetzt ist es mir aber eingefallen, weil die wichtigste Botschaft ist ja immer, ich bin ja von den Armutserfahrenen, ich gebe euch immer einen Auftrag mit. Also von wegen, dass wir hier wissen, wie es laufen sollte, teile ich überhaupt nicht. Schaut rein in eure Organisationen, schaut rein in die Lohnverteilung, schaut rein in das, was Abteilungsleiterinnen, Chefs und so weiter mehr kriegen als von wegen, dass das irgendwie anerkannt wird, dass ja alle zusammentun und Teamarbeit und Co. Wir sind sehr betroffen davon und auch wir NGO, kleine Arbeiterinnen, wir arbeiten ehrenamtlich, dann kommt ein bisschen Geld und sofort fängt die Streiterei an. Wer kriegt das Geld, wie viel leistet er? Also wir haben das alles so stark im Kopf, dass wir nicht nach außen appellieren müssen, sondern durchaus auch in unseren eigenen Köpfen nachkramen können über dieses Modell.
Heidi.
So wie der Wot richtig sagt, man hat sehr viel im Kopf und dann ist die Hälfte weg. Es ist so. Ich denke mir, Leistung ist richtig, das bekommen richtig, da gibt es überhaupt keine Begriffsdefinition. Ich kann mit Leistung, der ist so dehnbar, wie nur alles Mögliche dehnbar ist, wenn es dehnbar sein kann. Ich habe aber das ehrlich gesagt, jetzt ganz ein ehrliches Statement von mir persönlich, seit ungefähr 30 oder 40 Jahren beschäftigt mich nämlich genau mit dem Thema, was ist eine ideale Gesellschaft, warum ich das habe, weiß ich nicht, das hat mich immer fasziniert und das auch zu beobachten, ohne Wissenschaftlerin zu sein. Ich denke mir heute, ohne Leistung, mir ist jetzt ein Begriff von den Neandertalern eingefallen, der eine hat den anderen was vermittelt und das ist in meiner Begriffswelt eine Leistung. Und hat mit Geld 0,000 zu tun. Ich denke mir, großer Sprung jetzt in die Zukunft schon, ich denke mir, dass dieses System, wie es ist, sowieso nicht aufrechthaltbar ist. Wir haben Ökonomie, basiert auf Profit, auf Produktion. Menschen, die nicht monetär mithalten können, versuchen dann mit Nebenjobs, also einen gewissen Status, was meiner Meinung nach als Kompensation aufrechtzuerhalten, wo ich sage, das hält der Körper nicht aus, das hält die Seele nicht aus, niemand. Ich denke mir, dass die Ressourcen, die immer knapper werden, und ich gebe jetzt der Biobäuerin recht, diese ganze ökologische Frage, weil diese Form der Leistung, diese Form, die dann impliziert Konsum, die impliziert dann Profit. Wir sind an die Grenzen gestoßen. Es wird immer wieder, und jetzt ist ja zur Zeit die Ökologie ja pfui, naja, hat ja einen Grund, warum sie pfui ist, weil natürlich das Profitieren und die Sicherung der Elite von Ressourcen, es wird voll, es kann ein Thema, wenn ich so untereinander diskutiere, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Das heißt, ich habe den Eindruck zur Zeit von elitären Gruppen, drum Neoliberalismus, drum wieder Aufrechterhaltung, drum Angst, Leistungsgesellschaft, dass sie in Wirklichkeit Ressourcen sichern. Ich denke mir, wenn, und jetzt will ich wirklich deine Meinung hören, so jetzt nur aus dem Gefühl heraus, Bauchgefühl, ja, ein neues Regelwerk, wo ich sage, ab einer gewissen Größe und zu viel Größe ist Krebs. Krebs, das habe ich heute schon gesagt, ist tödlich, wenn er nicht behandelt wird. Es zu regulieren, ein Regelwerk zu schaffen, wo ich sage, wenn du eine gewisse Summe an Geld hast, wenn du eine gewisse Position hast, in einem gewissen Zeitraum, egal welche Position, hast du deinen Platz zu verlassen. Ich nur eins und dann höre ich auf. Ich erinnere mich jetzt Geschichte, weil der Watt gesagt hat, indogene Gruppen, nicht überall. Also da geht eine gewaltige Frauenfeindlichkeit geben bei den Indianern. Also so, das stimmt nicht ganz. Ich denke mir aber in weiterer Folge, ich sehe das vor mir so, ein Regelwerk zu finden, Größenzerschlagung, Ressourcenaufteilung, also die Frage der Gerechtigkeit. Und was ich sehen tue, ist das, dass jede Leistung, und wir haben nun mal ein monetäres System, und wir werden ja nicht wegkommen damit, auf einer gleichwertigen Höhe zwischen den Geschlechtern einfach verteilt werden muss. Das heißt, es ist halt einfach attraktiv, wenn ich zu Hause männlich bin und mich um einen Angehörigen kümmern tue. Ohne den werden wir nicht umhinkommen, diese Gesellschaft in der Form aufrechtzuerhalten. Das sind so meine Gedankengänge, die ich habe. Begrenzung bis hierher, dann gehst du zurück, aber nicht in eine gehobene Position, du gehst zu deinem Ursprung zurück, damit du siehst, ja, in die Normalität und außerhalb der Betriebsblindheit kommt. Und zum Schluss, historisches Beispiel, es gibt tatsächlich eines, das hat man gemacht, da hat es Erfolg gegeben, die haben einfach den König gewählt, schön demokratisch, den König gewählt und nach 7 Jahren wurde er erwürgt. Ja, aus der Sorge heraus, es hat einen ernsten Hintergrund, damit er nicht zu mächtig wird. Man, so ein System will ich nicht. Aber wir haben Beispiele, die grausam sind, aber wir werden nicht umhinkommen, dieses Werk einfach, wir müssen sogar, uns rennt die Zeit davor. Und wir haben, wie schon gesagt, diese Ressourcensicherung. Puh, das war ein Riesenthema. Ja.
Danke, Edith.
Ja, vielen Dank. Also ich will jetzt kein drittes Statement anhängen. Ich lasse die beiden so bestehen und bedanke mich ganz herzlich für die Anregungen, die ja die Vorlage sind für eine politische Debatte. Und möchte nochmal betonen, dass ich als Historikerin da eben vorsichtig bin. Ich kann nur nochmal darauf verweisen, wie wandelbar Gesellschaft ist, wie wandelbar der Mensch ist. Das ist etwas, was man aus der Geschichte tatsächlich lernen kann.
Danke. Ja, ein bisschen haben wir noch für die Fragen von Participe und ich weiß auch hier, Sie hinten habe ich auch gesehen. Die Verena wird mal die Fragen von Participe und Simona, vielleicht kannst du dann die eine Frage, ich hoffe, sie ist eine kurze, die nehmen wir dann auch noch dazu und dann schauen wir, wie viel Zeit noch für Antworten bleibt.
Es sind gar nicht so viele Fragen, es sind auch noch Diskussionen entstanden so zum Thema, wie wird Leistung eigentlich bewertet, auch vor dem Hintergrund, dass wir eben nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben und bewerte ich auch die Anstrengung, bewerte ich auch den Fortschritt, den eine Person macht. Es gab noch einige Diskussionen oder Statements auch zu Marx, also die Neigungsgruppe Marx kann sich vielleicht tatsächlich irgendwo in der Mittagspause formieren oder treffen.
Und dann auch nochmal der Hinweis, dass gerade Armutsbetroffene sehr viel leisten, zum Beispiel durch ehrenamtliche Arbeit, dass es aber da keine Gegenleistung von Wirtschaft und Politik gibt. Auch nochmal der Hinweis auf Leistungskürzungen durch den Staat und der mitunter fehlende Aufschrei, wo wir alle gefordert sind. Und eine Frage noch, also eine Frage gibt es so zum Thema, wie kann man auch diesen Leistungsbegriff entkoppeln vom Arbeitsbegriff? Und noch ein Buchtipp, Friederike Habermann, Economy um Care zum Miteinander. Und die Linke ist tot, es lebe die Linke, das nochmal Marx.
Okay, wir nehmen jetzt gleich auch noch die eine Frage von Ihnen dazu. Und dann muss ich leider wirklich schließen, auch unsere doch längere Diskussionszeit heute geht dem Ende zu.
Ja, hallo, es ist keine Frage, es ist eine kurze Anmerkung. Und zwar wäre es mir auch wichtig, dass wir im Sozialbereich uns selber ein bisschen an der Nase nehmen, aber da meine ich jetzt eher die Arbeitsgeber. Und zwar haben wir im SWÖ-Kollektivvertrag ja auch stehen, dass maximal 10 Jahre Berufserfahrung angerechnet werden. Wenn ich als über 50- oder 50-jährige Frau mit 30 Jahren Berufserfahrung neu wo anfange, bei einer anderen Trägereinrichtung und dann mit maximal 10 Jahren oder auf gut Glück vielleicht noch ein 11. Jahr dazu angerechnet bekomme, dann ist das schon noch etwas, wo ich sage, ja, es ist ganz wichtig, gegen ein System aufzustehen, aber bitte, ja, schauen wir auch einmal in den eigenen Reihen, bei unseren eigenen NGOs, den eigenen Trägern, wie wir mit Menschen, auch oft Frauen, die halt dann Job wechseln, ja, auch umgehen und wie wir sie einstufen. Das war's schon. Danke.
Gut. Ja, vielen Dank. Also ich gehe jetzt nicht auf alle Punkte ein. Ich fand sie alle sehr wichtig. Teilweise entziehen sie sich aber auch meiner Expertise. Ich will auf einen Punkt vor allen Dingen eingehen, auf die Anstrengung. Denn ich würde Anstrengung tatsächlich gar nicht von Leistung entkoppeln wollen. Ne? Das kommt eben darauf an, wie man Leistung definiert. Klaus Offe, ein deutscher Soziologe, hat in den späten 60er, frühen 70er Jahren eine Studie geschrieben, die schon sehr vehement gegen die Leistungsideologie in seiner Zeit vorgegangen ist. Und er rekurriert auch zuerst empirisch sozusagen, was wird unter Leistung verstanden im Feld der Erwerbsarbeit. Und er sagt, im Feld der Erwerbsarbeit zerfällt diese Kategorie in eine Input- und eine Output-Dimension. Ne? Auf der Seite des Inputs haben wir sowas wie Anstrengung, Können und auch Zeit, ne, die jemand arbeitet. Und auf der Seite des Outputs steht sozusagen das, was dabei herauskommt. Und das Problem nach Offe ist, dass der Begriff der Leistung suggeriert, es gäbe sozusagen eine Beziehung zwischen beiden, ja, also aus Anstrengung, Können und harter Arbeit müsste dann hoher Input sozusagen, müsste dann auch ein höher Output folgen. Aber das ist eben nach Offe in spätkapitalistischen Gesellschaften nicht der Fall. Man kann den Output, und damit ist dann letztlich auch der Gewinn des Unternehmens gemeint, eben nicht mehr rückführen auf den Input. Und daher ist eine naheliegende Idee zu sagen, man sollte tatsächlich innerhalb dieser Input-Output-Unterscheidung, wenn man überhaupt Menschen entlang von Leistungsdifferenzen belohnen möchte, den Fokus eher auf den Input legen. Ja? Statt auf den Output. Und da gibt es interessante Verschiebungen. Also Unternehmen können ja ganz unterschiedlich agieren. In den 1920er Jahren etwa ist es so, dass viele Unternehmen eine Public Relations Abteilung einführen und klarstellen, dass die Frage, wie ein Unternehmen öffentlich wahrgenommen wird und letztlich auch der Gewinn eines Unternehmens, nichts damit zu tun haben, was die Arbeiter tatsächlich sozusagen in der Fabrik leisten. Die Arbeiter werden sozusagen, das ist da ein anderes Problem, ich will das hier nicht glorifizieren, ja, aber die werden sozusagen auf der Input-Ebene belohnt. Das ist jedenfalls die Idee. In der jüngsten Zeit sehen wir, dass Unternehmen in der Regel diese Input-Dimension sehr stark aus dem Auge verlieren, wenn sie nämlich sozusagen Unternehmensgewinne sozusagen direkt umleiten, ne, weil sie sagen, hoher Gewinn, offenbar viel geleistet, geringer Gewinn, offenbar nichts geleistet. Da muss jetzt mal eine Weile auf das Einkommen möglicherweise sogar ganz verzichtet werden. Das gibt es auch. Also ich will damit nur Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, mit diesen Kategorien zu spielen beim Denken. Ne? Input, Output. Und je nach Leistungsverständnis kann man den Fokus eher auf den Input legen oder eher auf den Output. Und den Input kann man natürlich auch ganz unterschiedlich denken. Als Anstrengung, als Fähigkeit, als Haltung. Also da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten.
Danke sehr.